Mein Name ist Bernd Meyer, ich bin bei uns Technology Evangelist, genauer gesagt aber bei uns im ISV-Team. Das heißt, ich habe die letzten knapp 4 Jahre jetzt Partner dabei unterstützt, Mobile und Cloud Transformation, um Buzzwords rauszuknallen, zu unterstützen. Sprich auf gut Deutsch, ich habe mit Partnern zusammen daran gearbeitet, Apps umzusetzen und auf die mobile Strategie rüberzubekommen. Und glücklicherweise habe ich noch einen Kollegen für den Talk heute mit dazu bekommen, den Jürgen.
Schön, 4 Jahre. I can't beat that. Ja, ich bin der Jürgen Schwertl. Ich war die letzten 20 Jahre lang Program Manager in der Windows Product Unit. Habe also ziemlich aktiv an Windows auch mitentwickelt, bis hin zu Windows Runtime in Windows 10. Und bin jetzt seit kurzem auch wieder in Deutschland gelandet, im gleichen Team wie der Bernd. Und wir kümmern uns im Augenblick mit ISVs hier lokal um die Umsetzung von UWP-Projekten.
Genau, und wir haben uns gedacht, auf der Agenda steht noch nicht so viel UWP drauf, aber es gibt auch nicht so viel Großes, was wir verkünden können. Deswegen ist die Session jetzt eher von uns gedacht, so mal ein bisschen großteils ein Rückblick so über das laufende Jahr im Prinzip. Was ist eigentlich alles rausgekommen und was könnte man verpasst haben, wenn man nicht ständig auf die News geschaut hat, was sich bei der UWP-Plattform getan hat. Und also das so als Expectation Setting. Wir werden jetzt keine großen Neuheiten hier verkünden, sondern wir werden ein bisschen drüber gehen, was gab es in der letzten Zeit und wie kann man das Ganze auch benutzen im Großen und Ganzen. Und das erste große Thema natürlich immer, wenn wir über die Windows-Plattform an sich reden, ist natürlich Cortana. Bei Cortana hat sich einiges getan, beziehungsweise wir haben ein gewisses Ziel, was wir mit Cortana erreichen wollen. Als wir Cortana rausgebracht haben, war Cortana in der Lage, einfache Befehle zu befolgen. Das heißt, man hat Cortana gesagt, tu was für mich, und Cortana hat das Ganze dann übernommen. Also sprich sowas in der Art wie, hey Cortana, schreib Jürgen, ich komme 5 Minuten später. Dann wurde halt ein SMS geschrieben und an den Kontakt Jürgen geschickt, falls Cortana den gefunden hat. Unser Ziel für Cortana auf der Windows-Plattform und auf den anderen mobilen Plattformen ist aber natürlich, dass Cortana in Sachen Bot-Fähigkeiten weiter vorangeht. Also sie hat zwar schon einige Features, wie zum Beispiel, dass sie in der Lage ist, einigermaßen Konversationen zu führen. Also sprich, sie kann sich einen Kontext merken, worüber man gerade redet. Aber das Ziel ist natürlich, dass Cortana ein bisschen proaktiver handeln kann. Und das ist gerade was, wo wir mit den Redstone-Releases, also sprich mit dem Anniversary-Update und dem kommenden Creators-Update und dem Update danach, immer mehr hinwollen in Sachen, was Cortana kann. Sprich so in der Richtung, ich habe in deinen Kalender reingeschaut, ich sehe, du wirst deinen Termin nicht mehr rechtzeitig schaffen, weil ich weiß, du stehst gerade auf dem Stau in der Autobahn und brauchst noch 5 Minuten länger. Soll ich Jürgen schon mal informieren? Also sprich, dass Cortana auf Ereignisse reagiert und dann Handlungen dazu trifft. Unser Endziel ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes. Prinzipiell, wenn man sich dann mit Cortana darauf geeinigt hat, wann sie Aktionen ausführen darf sozusagen, dass Cortana das einfach proaktiv schon tut. Das kann man sich auch so vorstellen im Prinzip, dass wenn man mit Cortana häufig genug Mittagessen bestellt hat, weil man keine Zeit hatte, zum Mittagessen zu gehen, weil ein Termin da ist, dass Cortana dann in Zukunft in der Lage ist, einfach proaktiv zu sagen, hey, ich habe dir schon mal eine Pizza bestellt, weil ich habe gesehen, du hast keine Zeit, Essen einzunehmen. Und das ist so die Richtung, wo wir hingehen wollen mit dem Ganzen. Natürlich ist alles nutzergebunden, man kann alles unterbinden, wenn man es nicht haben möchte. Aber es ist halt doch trotzdem interessant aus einer Developer-Perspektive, wie komme ich da rein, wie kann ich da mitmachen, wie kann ich da eigene Aktionen hinzusteuern. Und prinzipiell gibt es dafür 3 Felder, die Cortana unterstützt. Das erste sind die Insights. Das ist was, das kommt rein von uns, das stellt die Plattform bereit. Ein Insight beschreibt zum Beispiel die ganzen Trigger, wie zum Beispiel ein Termin über die Mittagsessenszeit oder jemand hat angerufen oder solche Geschichten mehr. Das sind einfach reine Events, die wir den Entwicklern oder beziehungsweise der Plattform bereitstellen, und auf die kann dann reagiert werden auf 2 verschiedene Arten. Das eine ist Defined Actions. Das sind wieder Actions, die haben wir uns überlegt, die standardmäßig da sind, für die es wahrscheinlich mehrere Apps gibt, die das Ganze erfüllen können. Wie zum Beispiel bestelle Essen. Wenn Cortana Essen bestellen soll, auf dem mobilen Gerät kann eine App von Lieferando, von Pizza.de, von was weiß ich, allen möglichen installiert sein. Welche soll davon genutzt werden? Und das ist der Punkt, deswegen geben wir diese definierte Action raus, geben dem Nutzer die Möglichkeit, sich zu entscheiden, was möchte ich davon präferiert haben. Und dann kann Cortana dem Ganzen folgen. Das zweite, was wir dann aber hätten, wären die Arbitrary Actions. Das sind einfach Actions, die wir noch nicht kennen. Also wo wir einfach sagen, das könnte irgendwas Innovatives sein, damit kennen wir uns noch nicht aus, dafür gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Genau. Ach, das ist gar kein so falscher Fall. Wir hatten da ein kleines Projekt zu, das, ich weiß gerade nicht mehr, wie das Ding hieß, aber das war halt so ein IoT-Füttergerät im Prinzip, in dem Fall eigentlich für Hunde. Und das kann man dann auch reinbauen sozusagen. Solche Geschichten wie, ich habe gerade gesehen, du kommst zu spät von der Arbeit, ich habe schon mal Futter für den Hund rausgelassen, sowas in der Richtung. Aber das sind halt Sachen, wo wir nicht vorher definieren, diese Action muss es geben, sondern es sind Orte, wo sie als Entwickler definieren, diese Action sollte es im Endeffekt geben. Also das ist so der kleine Überblick dazu, was hat sich bei Cortana in der letzten Zeit getan. Die Änderungen sind noch nicht alle ganz drin, aber wer sich das mal näher anschauen möchte, erstens die Dokumentation dafür ist schon sichtbar. Das zweite, wer das nutzen möchte und das SDK dafür haben möchte, einfach dem Link da folgen und sich anmelden. Dann gibt es wahrscheinlich den Zugriff darauf, dass man das Ganze mal ausprobieren kann und machen kann. Da muss man bloß so ein kleines Formular ausfüllen und beschreiben, was die App tut oder was man selber tut. Und dann kann es sein, dass man da reinkommt in dieses Programm. Ein zweiter großer Punkt, um Cortana erstmal hinter uns zu lassen, aber wir kommen im zweiten Punkt dann auch irgendwann wieder auf Cortana zurück, von dem erstaunlich wenig Leute was gehört haben. Wer von Ihnen hat schon was von den App-Extensions gehört? Niemand. Ist ja wunderbar. Haben wir was Neues zu erzählen?
Ich habe was Neues zu erklären.
Ja. bei den App-Extensions geht es generell darum, ein Ökosystem aus Apps zu bauen. Wir haben erkannt, dass die Sandbox für Universal Apps ziemlich eingeschränkt ist und eine der häufigsten Fragen, die bei uns halt immer kam, so, ich möchte mit anderen Apps interagieren, ich möchte meine App erweiterbar machen, zur Laufzeit am besten. Und da sind wir halt jetzt reingestiegen und haben uns die App-Extensions näher angeschaut. Die sind mit dem Anniversary-Update im Sommer das erste Mal gekommen, sind im SDK drin, die kann man auch schon voll benutzen. Und prinzipiell gibt es davon drei verschiedene Staffelungen sozusagen, wie die funktionieren. Aber da kann Jürgen bei den ersten ein bisschen mehr dazu erzählen.
Ja, gucken wir uns doch mal an, was wir so alles eingebaut haben in der Zwischenzeit. Keine großartige Revolution, sondern eher die Evolution, die über mehrere Releases sich fortgesetzt hat. Wir hatten am Anfang ja mit Launch URI Async eigentlich eine relativ einfache Möglichkeit, eine andere Applikation zu starten. Dummerweise allerdings konnte man eigentlich nur eine App, eine File-Extension starten oder auch einen Protocol-Handler starten. Das Ganze war im Prinzip Fire and Forget. Das heißt, ich habe die Applikation aufgerufen, es kam nichts zurück. Sie lief dann hoffentlich los, aber was habe ich davon?
Genau, das wäre hier im Prinzip der klassische Weg. Ich habe eine App aufgerufen.
Mhm. Das Problem dabei, die mittlere Zeile wurde erst später noch hinzugefügt. Die gab es in der ersten Version davon noch nicht. Das heißt, in der UWP 1.0 konnte man noch keine Launcher Options an sich setzen oder zumindest nicht den Target Package Family Name dafür festlegen. Das heißt, ich konnte eigentlich nur sagen, ich möchte zum Beispiel ein Document starten oder ich wollte einen MS Search Protocol Handler starten. Lieb und schön, dass du mit dabei bist, allerdings sehr häufig will man eine ganz bestimmte App starten. Als Protocol-Handler für MS Search kann sich nur eine Applikation installieren, weil wir das sonst blocken. Aber zum Beispiel als Protocol-Handler Futter geben, kann sich jede Applikation natürlich installieren. Das heißt, ich kann als Applikationsprogrammierer nicht mehr feststellen, welche Applikation wird letztendlich ausgeführt. Ist natürlich ein Security-Leak, wenn man zum Beispiel versucht, eine ganz bestimmte Applikation zu starten und der vielleicht ein Credential-Token mitzugeben. Das haben wir relativ schnell gemerkt, dass das nicht unbedingt ausreichend ist und haben diese Launcher-Options mit hinzugefügt, sodass man zumindest angeben konnte, ich möchte aber ganz gerne, dass ein bestimmtes Application-Package gestartet wird. In dem Fall hier, Target Application-Package Family Name, kann ich jetzt angeben, oder konnte ich schon seit Windows 8.1, glaube ich, angeben, dass ich jetzt eine bestimmte Applikation starten will. Problem dabei immer noch, Launch URI Async, Fire and Forget. Ich starte die Applikation, kommt nichts zurück, Pech. Interessant wurde es dann erst so mit Windows 10, wo wir gesagt haben, wäre eigentlich gar nicht so doof, wenn man die Applikation starten kann und von der auch vielleicht einen Rückgabeparameter bekommt. Möglichst nicht nur einen Rückgabeparameter, sondern vielleicht auch irgendwelche komplexen Datenstrukturen. Szenario dafür, relativ häufig verwendet mittlerweile auch zum Beispiel für Security-relevante Sachen, zum Beispiel eine Single Sign-On-App. Ich habe eine Applikation, die kümmert sich um den Sign-On innerhalb meines Firmennetzwerkes und habe dann 4, 5 andere Applikationen, die diesen Sign-On-Token brauchen. Das heißt, meine Applikation A zum Beispiel, wenn sie startet, möchte auf irgendein Backend zugreifen, greift aber erstmal auf die Sign-On-Applikation zu und sagt, liebe Applikation B, ich möchte explizit Applikation B starten und ich möchte von dir einen Rückgabeparameter haben. In dem Fall zum Beispiel ein Security-Token oder ähnliches. Das heißt, Authentication-Bearer-Token oder was auch immer man gerade haben will. Die Applikation, die aufgerufen hat, bekommt irgendwann mal dann auch per Report Completed die entsprechenden Resultate mit zugeliefert. Das heißt, hier habe ich die Möglichkeit, endlich eine andere Applikation zu starten. Sie kann etwas bearbeiten. Das kann auch relativ lange dauern. Zum Beispiel Logon-Fenster anzeigen oder auch ein Crop-Image anzeigen, um dann später ein Ergebnis zurückzuliefern. Also haben wir jetzt endlich die Möglichkeit, auch tatsächlich Applikationen mit Rückgabeparameter auch aus der UWP heraus zu starten.
Wir haben auch mal was vorbereitet, nur mal zu zeigen, wie das Ganze auch aussehen könnte. Ich muss jetzt nur mal kurz die richtige Instanz von Visual Studio finden, wobei brauche ich gar nicht, die App läuft noch. Was ich hier habe, ist, das ist eine relativ simple kleine Bilder-App. Wir werden die jetzt immer weiter verfolgen, bis sie weitaus mehr kann. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte ein Bild reinladen und möchte das gleichzeitig auch noch croppen. Ich war letztes Wochenende schön entspannen im Bayerischen Wald und habe nachts dieses nette Foto hier geschossen. Und was ich jetzt mache, ist, ich möchte ganz gerne nur den Bildausschnitt, so ein bisschen mehr die Sterne im Großen und Ganzen haben. Und das ist alles eine Funktion, die ist nicht in meiner App drin, sondern das ist die Fotos-App, die mit Windows mitkommt. Ich rufe jetzt gerade die Fotos-App auf, sagt der, ich möchte gerne ein Bild croppen und möchte das zurück in meiner App haben wiederum. Das heißt, sobald ich jetzt hier auf Done bin, kommen wir wieder zurück in meine App und das Bild ist in meiner App. Das, der große Vorteil von Launch Your Eye with Result ist, man zerbricht nicht den Workflow in der eigenen Applikation. Das heißt, man geht nicht dauerhaft in die andere App rüber, muss dann wieder speichern, muss es in der anderen wieder laden, sondern man kann einfach einen Auftrag an eine andere App geben und wieder zurück in die User Experience führen, wo man ganz gerne sein möchte. Was ich auch machen könnte, ist ganz ohne Nutzereingabe, ich hätte hier noch ein zweites Teil, das nutzt auch wiederum die Fotos-App, und ich bearbeite das einfach, indem ich das Ganze in Schwarz-Weiß umwandle. Und hier kriegt der Nutzer überhaupt nicht mit, dass ich aus der App rausgegangen bin, sondern ich habe einfach das Bild an die andere Applikation geschickt. Die hat das Ganze bearbeitet, hat das zurück an meine Applikation gegeben und ist bei mir wieder drin. Und das ermöglicht es doch, einen ganz guten Workflow für den Nutzer zu gestalten. Genau. Aber wir können noch besser. Die hatten wir schon. Der nächste Schritt, den wir dann haben, sind die App-Services.
Hier geht es zum Beispiel darum, dass wir nicht nur von einer Applikation zur nächsten rüberkommen, sondern dass wir eine Applikation haben als zentralen Punkt, die Services für andere Applikationen zur Verfügung stellt. Das heißt, beliebige andere Applikationen können wiederum zurück in meine Applikation springen, dort irgendwas ausführen lassen, irgendwas bearbeiten lassen und können wiederum zurück dann das Ergebnis zurückfordern. Bei einem App-Service kann man sich das so vorstellen, ich habe auf der einen Seite meinen App-Services-Host, das ist die Applikation, die Funktionalität zur Verfügung stellen soll. Auf der anderen Seite habe ich dann noch irgendwo zwei, drei andere Applikationen, die als Consumer im Prinzip diese Applikation dann mitnutzen sollen. Siehst du, in dem Fall, ich habe hier zum Beispiel einen Client, der versucht, einen Service innerhalb meiner Applikation zu starten. Dort irgendwas bearbeiten lassen. Gleichzeitig kann es aber auch sein, dass eine zweite Applikation sowas Ähnliches dann vorhat. Abgeleitet ist das Ganze im Prinzip von dem Background Task, funktioniert im Prinzip ähnlich. Bei einem Background Task beispielsweise konnte man ja Funktionalität im Betriebssystem verankern und zum Beispiel sagen, bei einem bestimmten Betriebssystem-Event, wie zum Beispiel ein Timer tritt ein oder Netzwerkverbindung ist endlich wieder da, wird meine Applikation einmal aufgerufen. Dazu muss sie nicht aktiv sein, was im Normalfall ja bei Standard Apps der Fall wäre, sondern in dem Fall habe ich hier meine aktiven Applikationen A und B hier auf der Seite und die sollen einfach Funktionalität aus einem App-Service-Host nutzen. Und das können Sie eben über diese App-Service-Connection relativ einfach machen. Dazu muss man natürlich einmal herausfinden, welche App-Services gibt es denn eigentlich alles unter einem bestimmten Namespace. Dazu frage ich einmal den Katalog ab, im Prinzip ähnlich wie Otto-Katalog aufschlagen, gucken unter dem Indexpunkt, in dem Fall ist es com.my-app-service und kann danach die Applikationen auflisten, die tatsächlich diese Services anbieten oder Services innerhalb dieses Namespaces anbieten. Die Applikation, die das Ganze zur Verfügung stellt, muss in ihrem Application Manifest entsprechend eingetragen haben, dass sie eben unterschiedliche Services hat. Also hier zum Beispiel unter der UAP Extension eine Kategorie für den Windows App Service und einen entsprechenden Entry Point. Das ist die Funktion, die aufgerufen werden muss, um diesen App Service tatsächlich zur Verfügung zu stellen. Und darunter die jeweiligen Nomenklaturen dafür, sprich den eigentlichen Namespace, den diese Applikation zur Verfügung stellt. Die Deklaration in der Applikation selber, wie gesagt, ähnlich zu dem Background-Task, ist abgeleitet von derselben Grundklasse, in dem Fall ist es iBackground-Task, das ist mein eigentlicher Service. Möchte ich diesen Service verwenden, kann die aufrufende Applikation hergehen, kann hier einfach sagen, ich möchte eine neue App-Service-Connection starten und ich suche einen ganz bestimmten Namen und vielleicht sogar einen ganz bestimmten Package-Family-Name. Auch hier wiederum die Prämisse, ich als Programmierer möchte festlegen, welche Applikation tatsächlich gestartet wird. Es könnte ja sein, dass zwei Applikationen denselben Namespace tatsächlich zur Verfügung stellen. Sei es gewolltermaßen oder sei es für mich ungewolltermaßen. Also kann ich sie wiederum reduzieren und sagen, ich möchte direkte Kontrolle haben, welche Applikation darf nun tatsächlich gerufen werden. Und danach öffne ich diese Connection und wenn ich damit kommunizieren will, das Beispiel gleich unten drunter, kann ich ein Message Package oder ein Request Package aufmachen. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Value Set. Hier kann ich per Key-Value-Pairs einfach festlegen, typischerweise am Anfang einen Command, dann vielleicht noch ein paar Parameter. Das können nicht nur einfach Strings sein, wie es hier in dem Beispiel ist, das können auch komplexe Datenstrukturen oder komplette Bilder beispielsweise sein. Und danach schicke ich diesen Aufruf an den App-Service einfach per Send-Message-Async los.
Genau, und wofür brauchen wir das? Wir haben das unter anderem auch aus einem reinen Selbstzweck gebaut und das bringt uns wieder zurück auf unser erstes Thema. Hauptsächlich Cortana. Viele haben einfach immer gefragt, wie kann ich mich in Cortana so integrieren, wie zum Beispiel Office es tut oder ähnliches, dass ich einfach direkt Resultate in Cortana anzeigen muss, ohne dass die Applikation hochkommt und das Ganze anzeigt. Und das kann man über die App-Services machen. Wenn ich einen App-Service bereitstelle und passende Voice-Commands dafür an Cortana bereitstelle, kann ich meine Daten in Cortana integrieren. Das heißt, die Antworten werden in Cortana angezeigt. Dafür gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Das erste ist, ich kann natürlich einfach eine Launch URI da reinpacken, dann wird meine Applikation wieder gestartet, der Nutzer kann in meiner Applikation weiterarbeiten. Das zweite ist, ich kann weiter nachfolgende App-Services bereitstellen, falls es irgendwie Folgefragen gibt oder das Ganze weitergehen soll, die Konversation. Und dann bin ich einfach komplett im Kontext von Cortana unterwegs und bleibe da auch. Genau, und dann kommen wir zum dritten großen Punkt, der auch sozusagen ein bisschen der Titel von dem ganzen Kapitel sozusagen war, die App-Extensions. Die App-Extensions sind dann nochmal einen Schritt weiter als die App-Services im Großen und Ganzen. Was die App-Extensions machen ist, sie erweitern eine bestehende Applikation, spezifisch diese eine Applikation. Also die Bilder sind ein bisschen schnell drüber gegangen, aber prinzipiell kann man hier sozusagen den Unterschied sehen. Bei den anderen waren dann immer irgendwelche Aufträge, die irgendwo hingeschickt wurden, die dann erledigt wurden, wieder zurückgekommen ist. Und die App-Extensions auf der anderen Seite sind in der Lage, Anwendungen, die bestehen, zur Laufzeit zu erweitern. Also was ich mit der mache, ist, im Endeffekt, ich bringe wirklich neue Funktionen in eine Anwendung, die schon installiert ist. Und da können wir auch nochmal in unsere kleine Anwendung von gerade zurückschauen sozusagen. Und wenn wir das Bild ein bisschen weiter bearbeiten wollen, dann habe ich hier meinen Extension Manager. Was der macht, ist, der geht in den allgemeinen Extension-Katalog für die Extensions, die verfügbar sind für diese Anwendung. Und ich kann mir die jetzt hier dazuladen. Also das sind alles andere Packages. Das sind andere Visual Studio Solutions, die jetzt hier aufgeführt sind. Die sind nicht im Hauptprojekt drin. Und ich kann mir, für Grayscale habe ich auch noch mal einen, da haben wir aber schon drin als App-Service, deswegen mal alle vier mitnehmen. Und was ich jetzt dadurch habe, ist, ich habe hier drüben Buttons sozusagen mit Funktionen wie, ich kann das Ganze noch rotieren, damit es noch schöner ausschaut und ich kann es noch invertieren, damit es ein ganz hübsches Bild ist. Mit Funktionen, die meine Anwendung ursprünglich bei der Installation nicht hatte, sondern dass die nachinstalliert wurden für meine Anwendung. Das geht auch so weit zum Beispiel, dass wenn ich in meine System-Settings gehe, dann habe ich, Fenster kommen, wo auch immer das Fenster liegt, starten wir es eben kurz neu. Wenn ich hier reingehe, eben nach, in meine Apps reingehe, legen wir das mal ein bisschen so, dass wir es noch sehen können. Dann werden hier die einzelnen Anwendungen aufgezählt. Das oberste ist die Demo-App, das ist die App, in der wir uns gerade befinden. Und die unteren drei sind die Extensions, die ich gerade dazugeladen habe. Also die Rotate hat zwei Extensions sogar innerhalb einer Lösung, deswegen sind es nur drei, obwohl wir vier reingeladen haben. Und was ich jetzt machen kann, ist, hier oben sind die passenden Buttons dazu, um das Ganze zu bedienen. Und das funktioniert eigentlich recht gut, weil wenn ich jetzt hier reingehe und zum Beispiel die Grayscale-Applikation einfach deinstalliere, dann ist hier oben mein Button verschwunden. Ich kann das auch nochmal für die Rotate einfach wiederholen. Ich lösche die Rotate ab und schon sind die Funktionen wieder weg und wir können dieses Bild nie wieder ordentlich machen, weil wir können es nicht mehr gerade drehen. Aber das gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Anwendung weitaus modularer zu gestalten. Es gibt Ihnen die Möglichkeit, wie Sie es von der Desktop-Entwicklung gewohnt sind, Plugins zu schreiben, die reingeladen werden von den Nutzern und solche Geschichten mehr. Und das ist auch ein Thema, wo wir für die kommenden Releases, glaube ich, auch noch mal einiges Neues bringen werden und das Ganze weiter ausbauen werden. Aber die Funktionalität, die Sie jetzt gesehen haben, die ist schon komplett da. Die können Sie mit dem Anniversary-Update komplett nutzen, um Ihre Anwendung damit auszustatten. Genau, bei den App-Extensions, aber kurz zurück sozusagen zu, wie mache ich das Ganze eigentlich? Prinzipiell relativ einfach. Ich habe meinen Host. Da muss ich bloß ein ganz normales Manifest im Endeffekt haben. Bloß mit dem einen Punkt, ich muss hier dieses App-Extension-Host eingeben und sagen, welchen Name ich bin, sozusagen, damit die Kommunikation stimmt. Der interessantere Teil ist dann das Extension-Package. Das heißt, wenn ich so ein Extension-Package baue, dann kann ich einige Sachen angeben, wie zum Beispiel erstens, für was ist das Ganze gedacht? Also hier zum Beispiel für Photo-Ext, das heißt, hier der Name vom Extension-Host muss halt passen. Ich kann auch angeben, ob das Ganze irgendwie public verfügbar sein soll oder ob das irgendwie für einen speziellen Use-Case gedacht ist. Ich kann den Display-Namen, eine Description und solche Sachen mehr eingeben, wie man es von der Plugin-Programmierung im Endeffekt gewohnt ist. Und dann komme ich dahin, wie kann ich die Extension eigentlich nutzen? Und es gibt ein paar Commands, die dafür halt gebraucht werden im Großen und Ganzen. Das erste ist, es gibt einen Katalog, wie ich schon erwähnt habe. Man kann einfach den Katalog aufmachen, kann nachschauen, welche Extensions sind gerade installiert auf dieser Maschine, die meine Anwendung nutzen könnte. Das macht das Ganze viel einfacher mit der Discovery. Das heißt, man muss nicht mehr nachgucken im Großen und Ganzen, in einem Ordner auf C irgendwas, tralala, ist das und das installiert, kann ich das laden oder irgendwas in der Richtung, sondern wir haben einen zentralen Katalog, wo wir das Ganze aufführen und jeder kann da reingehen und kann halt nachschauen, ist da eine Extension für mich dabei. Prinzipiell ist es dann auch noch so, dass wir haben auch noch Events gleichzeitig da, wie Package Installed, die einfach Bescheid sagen, wenn sich irgendwas ändert. Das heißt, der Nutzer muss nicht mehr die Anwendung abschalten und neu starten, wenn sich irgendwas tut, sondern gerade wie wir es bei der Deinstallation gesehen haben, wir haben einfach Events, auf die wir in der App reagieren können. Einfach eine User Experience Sache dann im Endeffekt. Und das andere, das letzte ist dann der Folder, das ist, wie gerade gesagt, die App kann einen Public Folder haben, auf den man zugreift und kann sich sozusagen Storage mit der Hauptapplikation teilen, beziehungsweise halt den Inhalt davon scheren, sodass beide Teile gleichzeitig darauf zugreifen können und miteinander besser arbeiten können, obwohl es zwei getrennte Storage-Folder natürlich sind, weil es zwei getrennte Apps im Allgemeinen sind. Genau. So viel zu den Extensions. Wie gesagt, wir reden hauptsächlich über Themen, wo wir denken, nicht viele haben was davon gehört. Hat jemand von Ihnen schon von Project Rome gehört? Einer?
Ja, doch, einer. Schau mal.
Es wird mehr.
Gleich wird es mehr.
Genau, gleich wird es ganz viel mehr. Project Rome ist auch ein Projekt auf der Windows-Plattform von uns, der es ermöglichen soll, den Nutzer, der verschiedene Geräte hat, besser mit den Geräten zusammenzuarbeiten im Großen und Ganzen. Das ist wieder so eine Geschichte, wo man sagen kann, ist irgendwie raus entstanden, weil wir selber das Ganze brauchten. Der Urvater von Project Rome ist im Prinzip Xbox Smart Glass, wo man in der Lage war, seine Xbox übers Handy zu steuern und dann im Prinzip so eine Art Mauspointer halt mit dem Finger hatte. Und wir sind weitergegangen und haben das Ganze so weit ausgebaut, dass das jeder in seinen Apps nutzen kann. Das heißt, das Ziel von Project Rome ist, dass ich eine App auf einem anderen Gerät von mir fernsteuern kann. Also sprich, wenn ich jetzt hier meinen Rechner habe, ich werde es gleich noch zeigen, und da mein Handy, kann ich von meinem Rechner aus auf mein Handy steuern. Warum brauchen wir sowas? Relativ einfache Antwort, auch wieder, Cortana kann das sehr gut gebrauchen und generell Windows kann das sehr gut gebrauchen, weil viele von Ihnen haben vielleicht schon festgestellt, dass Windows 10 neuerdings auch Desktop-Notifications gibt, wenn eine SMS auf ein Handy ankommt oder wenn man einen Anruf auf ein Handy verpasst hat. Auf der anderen Seite, ich kann bei Cortana im Desktop eingeben, finde mein Telefon oder klingelt mein Telefon an und dann klingelt mein Telefon, damit ich es wieder finde, wenn ich es irgendwo verlegt habe. Und solche Sachen sind alles basierend auf Project Rome im Endeffekt, das einen ermöglicht, Geräte, die zur gleichen Microsoft-ID gehören, anzusteuern. Wie funktioniert das Ganze? Relativ einfach. Ich habe mein Telefon oder meinen Rechner, das lässt sich umgedreht auch gestalten. Auf jeden Fall, ich habe mein erstes Device. Ich habe meine Cloud im Hintergrund, unsere Cloud, alles, was so ein bisschen mit der Microsoft-ID zusammenhängt. Und mein Gerät registriert sich mit dem Microsoft-Account. Ich habe mich eingeloggt mit meinem Microsoft-Account, damit ist relativ klar, die zwei Geschichten gehören zusammen, oder der Nutzer gehört zu dem Gerät. Auf der anderen Seite habe ich meinen Rechner, da ist die gleiche Geschichte, wieder mit meinem Microsoft-Account eingeloggt oder den zumindest in den Settings eingetragen und damit weiß die Cloud, die beiden Geräte gehören dem gleichen Nutzer. Der zweite Weg, um das Ganze zu machen, ist das Cover Proximal Devices, das heißt, es funktioniert nicht nur über unsere Cloud, sondern es kann auch einfach über das Netzwerk funktionieren. Beide Geräte sind im gleichen WLAN, beide Geräte sind erkennbar im gleichen WLAN und freigeschaltet natürlich auch für die Funktion. Und auch hier kann man dann wieder sagen, die gehören dem gleichen Nutzer, die gehören wahrscheinlich zusammen. Was kann ich mit dieser Information jetzt im Großen und Ganzen tun? Ich kann meine App haben und ich möchte, dass meine App auf einem anderen Gerät irgendwas tut. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, ich habe meine Netflix-App oder meine Spotify-App auf dem Desktop und ich möchte ganz gerne, dass sie auf der Xbox was abspielt oder irgendein anderer Use Case in der Reihenfolge. Um das zu machen, brauche ich bloß eine Verbindung zwischen den Geräten aufbauen. Das kann wiederum entweder über das lokale Netzwerk passieren oder über unsere Cloud, falls die Geräte nicht im gleichen Netzwerk unterwegs sind. Dadurch wird diese Connection dann im Endeffekt aufgebaut und gibt uns die Möglichkeit, dass die Geräte untereinander Nachrichten aneinander senden. Wie sieht das Ganze in Action aus? Das ist wieder das Glücksspiel mit der richtigen Demo-Anwendung. Meine Taskleiste ist hier ein bisschen kleiner als gewohnt. Kann man das einigermaßen, ich mache es ein bisschen größer. So, was ich jetzt hier habe, ist einfach eine Sample-App dafür. Ich suche mal nach Devices. Der Vorteil ist, die sind jetzt nicht im gleichen Netzwerk. Das heißt, wir gehen jetzt gerade sozusagen den Weg über die Microsoft Cloud im Allgemeinen. Dafür bräuchte ich natürlich auch Internet, sonst funktioniert das Ganze nicht. Das sollte ich mal kurz noch anschalten. Irgendwie habe ich es heute nicht geschafft, in dieses WLAN hier reinzukommen. Das mochte mich nicht. Geben wir dem Ganzen noch eine kleine Sekunde Zeit. Aber prinzipiell, was ich jetzt mache, ist halt sozusagen der erste Schritt, von der ersten Folie. Ich frage einfach mal, welche Geräte sind noch da, die mir gehören und was kann ich mit denen eigentlich anstellen? Sobald mein Laptop erkannt hat, dass mein privates Netzwerk auch bereitsteht, sollte das dann auch eigentlich kein Problem mehr sein. Das Problem ist, der Hotspot geht immer nach ein paar Minuten wieder aus, wenn ich ihn nicht nutze. Auf dem Weg hier rüber ist er wohl leider eben ausgegangen. Jetzt bin ich da. Dann sollte ich jetzt auch Internet haben. So, und da kommt es auch schon. Das Windows Phone. Ich bin sehr kreativ in der Namensgebung von meinen Geräten. Das ist irgendwie mein 10. Windows Phone und irgendwann habe ich aufgegeben, den Namen zu ändern. Und das andere, das Bernd Rick, das ist mein Gaming-Rechner, der zu Hause steht, der natürlich auch den gleichen Account hat im Endeffekt. Aber irgendwas auf den senden, das bringt ihn jetzt natürlich nicht viel, weil da gibt es nicht viel zu sehen. Aber was ich jetzt als allererstes mal machen möchte, ist, ich möchte wieder den einfachsten Schritt gehen, den wir vorhin da auch schon hatten. Ich möchte einfach eine URL launchen und auf dem anderen Gerät starten. Das heißt, ich habe jetzt hier mein Gerät, das geunlockt ist und habe auf Launch gedrückt, glaube ich. Ach so, danke. Den Schritt vergesse ich immer wieder. Im Prinzip, wenn das Ganze dann irgendwann quer durch die Cloud geflogen ist, nanu. Nicht ausgehen. Jetzt ist er auf Microsoft.com umgestiegen und zeigt die Microsoft-Seite an. Das ist natürlich ein relativ simpler Use Case. Eine URL rüberschicken, eine URL starten etc. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes natürlich, sondern es ist viel interessanter, wenn man andere Geräte benutzen kann, um wirklich was zu berechnen. Was wir hier jetzt einfach drin haben, ist, ich habe auf dem Telefon einen App-Service installiert, der an sich eigentlich total banal ist, weil der macht eigentlich nichts anderes als random R next random auszugeben sozusagen. Und was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte ganz gern von meinem Telefon eine Random-Nummer zwischen 0 und 10 bekommen. Ich schicke das Ganze ab und hier unten kann man netterweise sehen, was gerade passiert. Das heißt, die Remote App Service wird gestartet, wir connecten uns irgendwo damit. Und sobald wir hoffentlich irgendwann die Connection haben, sollte unser Telefon dann einfach irgendeinen netten Integer zurückwerfen.
Oder auch nicht. Wenn die Demogötter mit uns sind. Wenn die Demogötter mit uns sind.
Die Demogötter sind heute. Das hat den ganzen Tag drüben funktioniert, aber hier drin ist der Empfang wahrscheinlich wieder super. Die Connection braucht heute echt lang. Es ist, weil die Luft hier drin so dick ist, da kommt der Funk nicht durch. Naja, vertrauen Sie mir einfach, da wäre jetzt ein Integer zurückgekommen. Ich stehe dafür mit meinem Namen. Aber prinzipiell ist das auch schon die ganze Magie dahinter. Man kann halt Code auf einer anderen Maschine ausführen. War das jetzt? Nee, oder nicht. Man kann Code auf einer anderen Maschine ausführen, auf eine relativ simple Art und Weise. Wie schaut diese Art und Weise aus? Auch dazu haben wir ein bisschen Code mitgebracht.
Ja, eine Frage? Wie ist das, wenn man zum Beispiel den Fingerabdruckscanner von dem Windows Phone oder sowas nutzen würde, um sich am Rechner anzumelden oder sowas, wird doch theoretisch, oder sich zu identifizieren? Also wie sicher sind die Daten, die darüber gehen?
Also die Frage war, wie sicher sind die Daten, die darüber gehen? Ich weiß es nicht auswendig. Prinzipiell ist es aber jetzt so, dass das läuft über die Microsoft IDs. Die sind natürlich auf eine gewisse Art und Weise gesichert, sodass viele Leute das als Login für ihren Rechner verwenden und um Dinge bei uns einzukaufen. Deswegen gehe ich davon aus, dass eine entsprechende Verschlüsselung dafür bereitsteht.
Das läuft intern über HTTPS mit TLS-Verschlüsselung.
Ansonsten andere Schwachstellen bei der Architektur wären natürlich wahrscheinlich dann auch gegeben, aber man müsste sich das halt dann für den Einzelfall, glaube ich, näher anschauen, wie man das am besten abdeckt. Prinzipiell ist aber sowas wie eine Zwei-Faktoren-Authentifikation dafür schon eine gute Idee, um das Ganze umzusetzen. Ehrlich gesagt, ich habe, wie gesagt, wir können Sie, ansonsten kommen Sie später vorbei, schicken Sie uns eine E-Mail, dann finden wir das für Sie raus. Genau. Wie schaut das Ganze im Code aus im Großen und Ganzen? Wieder recht simpel eigentlich. Es gibt dieses nette Objekt, den Remote System Watcher. Der ist in der Lage, einfach zu überprüfen, welche anderen Geräte sind jetzt gerade da. Das heißt, das ist der erste Schritt, den ich machen möchte. Ich möchte nachschauen, welche Geräte sind da, die ich nutzen könnte. Ich baue mir einen Watcher zusammen. Ich subscribe mich auf das Event, wenn ein Gerät dazugekommen ist und starte den Watcher einfach und lasse ihn laufen. Der bringt mir dann irgendwann Geräte zurück und dann möchte ich natürlich irgendwas machen. Der einfache Use Case wieder, ich möchte eine URL rüberspielen, ist ziemlich banal, die eine Zeile, Launch URI Async, ich muss noch mitgeben, welches Gerät das Ganze sein soll, gebe die URL mit und das war es im Großen und Ganzen schon. Interessanter wird es dann bei der Execution von App Services und Apps auf der anderen Seite. In dem Fall muss man erstmal eine Verbindung aufbauen. Man braucht ja eine dauerhafte Verbindung, es muss ja auch irgendwas zurückkommen vom Gerät, Informationen. Was man dafür hat, ist die Remote Systems Connection. Die wird wiederum device-spezifisch kreiert. Das Ganze wird losgeschickt und hier muss man wieder angeben, welches Paket möchte ich zeigen, welchen Service möchte ich, welches Paket möchte ich. Also da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin über Services erzählt haben. Man muss halt ein bisschen dazu sagen, was man eigentlich genau haben will, einfach als Sicherheitsmerkmal für die ganze Plattform. Wenn man das Ganze dann erledigt hat und die Connection offen hat, dann folgt unten eigentlich nur noch der Teil, den Jürgen vorhin erzählt hat. Man baut sich ein Value Set, gibt das rüber und kriegt dann seine Antwort zurück. Genau. Dann kommen wir mal zu was Neuerem, was erst relativ frisch ist. Ich habe es vorhin vergessen auszupacken.
Ich weiß nicht, ob Sie die Vorstellung von dem Surface Studio bereits gesehen haben. Mit dem Surface Studio gibt es mittlerweile auch ein neues Eingabegerät, unser Surface Dial. Während er das sucht, kann ich kurz erklären, was es ist. Mit dem Surface Dial kann man relativ schnell auch mit Applikationen interagieren und wir wollen ein bisschen zeigen, auch wie einfach das tatsächlich ist, innerhalb der Applikation umzusetzen. Mit im wahrsten des Wortes 232-Code.
Genau. Ich habe glücklicherweise so einen Aluminium-Block. Im Moment ist er bloß darauf eingestellt zu scrollen. Das heißt, ich kann hier gerade vor- und zurück scrollen. Das ist ein tolles Feature. Leider kann ich die nicht auf den Bildschirm pappen, weil ich habe halt leider kein Surface Studio dabei. Es wäre halt trotzdem aber interessant, sozusagen die Use Cases abzubilden, die das Surface Dial an einem normalen Rechner nehmen kann. Das heißt, wenn ich jetzt hier an meinem normalen Rechner bin und ich drücke auf das Surface Dial, bekomme ich dieses kleine nette Drehrad hier und kann zwischen verschiedenen Funktionen auswählen. Das heißt, ich kann jetzt hier, gerade waren wir auf Scrollen, aber ich könnte auch zum Beispiel auf Zoom umstellen, dann kann ich hier rein und raus zoomen, solche Geschichten mehr. Der Punkt ist aber, wenn Sie eine Anwendung haben, dann haben Sie wahrscheinlich irgendwelche Punkte drin, die der Nutzer dafür nutzen kann, um das Ganze nochmal eine Ecke hübscher zu machen. Ich habe letztens gehört, dass, ich glaube, auf einem MVP-Summit oder irgendwo haben sich Leute zusammengetan und haben Visual Studio Debugging mit Surface Dial sozusagen als Extension programmiert, sodass man in der Lage war, durch IntelliTrace einfach durchs Drehen von dem Rad durchzuhüpfen und sozusagen in der Geschichte der Anwendung vor- und zurückzureisen. Ist ein interessanter Einsatzzweck für das Ganze, aber natürlich, sonst, also wie gesagt, im Endeffekt ist es ein schönes Scrollrad von der Maus mit ein paar speziellen Funktionen und lässt sich ganz gut bedienen. Und wir haben uns gedacht, wir nehmen das mit in diese Session mit rein, weil es halt eine der APIs ist, die irgendwie zwischendrin mal dazu kam, als wir halt das Surface Studio vorgestellt haben, aber auch nicht wirklich zu einem Release von Windows großartig dazugehört, aber schon bereitsteht. Und ich habe vorhin einfach mal eine kleine Anwendung gemacht. Die in der Lage ist, einfach nur sozusagen ein bisschen die Funktion darzustellen. Ich bin leider kein großartiger Künstler, deswegen verzeihen Sie mir, dass ich das Logo nicht geändert habe. Das kommt noch ein paar Mal vor. Das war Absicht. was ich jetzt hier mit dieser Anwendung machen kann, ist, ich habe mich mit dieser Anwendung eingetragen in das Dial und ich habe jetzt hier drüben so dieses hübsche Default-Icon für eine Windows-App. Da könnte man natürlich sein eigenes Icon reinmachen, ganz auf der von Ihnen aus rechten Seite von dem Rad. Und sobald ich das auswähle, gehe ich jetzt sozusagen auf die Funktion, die ich programmiert habe. Das heißt, ich kann hier diesen Slider weiterlaufen lassen, wenn ich das Rad drehe. Und ich kann die Checkbox an- und ausschalten, wenn ich auf das Surface-Dial draufdrücke. Prinzipiell ist es ziemlich simpel, was für Surface-Dial zu bauen. Das Ganze schaut so aus, dass ich habe hier wirklich eine komplette Blanko-App dafür, die eigentlich nichts anderes kann als diese beiden Zwecke. Und es gibt neuerdings diese Klasse Radial Controller. Und das ist im Prinzip auch schon das Surface-Dial, das man verwenden kann. Ich hole mir einen für den aktuellen View, also einfach bloß meine Instanz jetzt für den Teil hier. Und dann kommen wir zu dem Logo erstmal, weil muss ja hübsch aussehen, man braucht ein tolles Logo. Was ich mache, ist, ich lade einfach das Logo rein, das ist jetzt in dem Fall halt das Standard-Store-Logo und das lege ich in dieses Menü hier an der nächsten Stelle. Das heißt, ich sage hier neues Menü-Item von dem Icon im Prinzip und hole mir hier unten die beiden jeweiligen Events, wie man es gewohnt ist. Wenn eins dieser Events ausgeführt wird, dann kann ich, wie man es erwarten würde, jetzt kann ich hier nicht mehr scrollen, weil ich die Scrollbar nicht sehe, kann ich hier im Prinzip einfach das Rotation Delta rausholen aus dem Event und kann dann dementsprechend in meine Applikation scrollen. Das können Sie natürlich nutzen in Ihren Anwendungen für alle möglichen anderen Einsatzzwecke. Also ich glaube, da gibt es auch unendlich Möglichkeiten. Was ich schon Interessantes gesehen habe, war eine Kamerasteuerung im Prinzip, um eine Webcam zu drehen, die auf so einem kleinen Roboterarm saß und solche Geschichten mehr. Es ist ein nettes Stück Hardware, das, glaube ich, seinen Einsatzzweck noch finden wird. Der Punkt ist, wie gesagt, dieses Auflegen auf den Bildschirm, das geht leider erstmal nur beim Surface Studio, nicht an meinem schönen Surface Book leider. Der Punkt ist aber, den braucht man nicht unbedingt. Da kann man dann noch mal ein bisschen mehr machen. Das heißt, da gibt es dann auch noch mal ein extra Event, das einfach sagt, hey, ein Surface-Dial wurde aufgelegt, möchtest du darauf reagieren? Und dann könnte man sozusagen die UI außen rum bauen, die dann auftaucht mit den Demos, haben Sie es wahrscheinlich alle gesehen, mit den verschiedenen Farben und solchen Dingen mehr zur Auswahl. Aber auch an jedem anderen PC, der Bluetooth hat, kann man hier einfach das normale Menü sozusagen benutzen, um dem Nutzer eine neue Eingabemöglichkeit zu geben und eine neue Form der Steuerung zu geben. Und wie gesagt, die Ideen kommen schon von aller Seite, wie zum Beispiel einfach eine Visual Studio Steuerung dafür, um durch Breakpoints durchzuhüpfen. Es gibt wahrscheinlich noch viele, viele andere tolle Einsatzzwecke dafür. Genau. Jetzt muss ich bloß die richtige Folie wieder finden, wo wir waren, weil wir so schön rumgescrollt haben. Wir haben noch ein paar kleinere Themen sozusagen am Ende, die vielleicht untergegangen sind, wo wir nicht großartig einzelne Demos jetzt so bereitgestellt haben. Aber es gab einige wichtige Änderungen bei uns im Store. Das heißt, wenn eine Applikation in den Store gepublished werden soll, die größte, wichtigste Änderung ist wahrscheinlich einfach Flighting. Und das ist auch das, wo ich in den letzten Jahren, glaube ich, am häufigsten nachgefragt wurde. Wie mache ich das denn eigentlich, unfertige Pakete im Store zu publishen, damit Leute das testen können? Und das ist jetzt Gott sei Dank endlich möglich. Man kann jetzt bei uns in den Windows Store reingehen, kann sich verschiedene Kundengruppen anlegen. Die Kundengruppen können natürlich aus verschiedenen Ecken kommen. Sie können natürlich sagen, da kommen Leute rein, die ein Opt-in gemacht haben für eine Beta. Oder auf der anderen Seite können Sie sagen, ich habe eine Liste von Accounts, die in der Lage sein sollten, auf dieses Paket zuzugreifen. Und das ermöglicht Ihnen dann gruppenspezifische Rollouts für verschiedene Pakete zu machen. Das heißt, Sie können sagen, die Gruppe A bekommt den Produktionsstand von letzter Nacht, die Gruppe B bekommt den von letzter Woche sozusagen und solche Geschichten mehr oder können auch A-B-Tests dann mit ihren Kunden fahren, um zu schauen, was besser funktioniert, solche Geschichten mehr. Aber es ist Gott sei Dank endlich im Store verfügbar. Eine zweite sehr, sehr interessante Geschichte, die sich in der letzten Zeit getan hat, ist das UVP Community Toolkit. Das ist sozusagen von Ihnen für Sie. Das ist ein Open-Source-Toolkit, das auf GitHub bereitsteht. Das heißt, da kann jeder mitmachen und das erweitert die UVP-Plattform oder die Programmierung auf der UVP-Plattform um Sachen, die man teilweise schmerzlich vermisst hat. Also sprich, was da drin ist, sind automatisch Klassen zum Beispiel und Methoden, um Third-Party-Identity-Provider anzusprechen. Das heißt, wenn man gerne nach Facebook connecten möchte oder nach Bing oder Twitter oder irgendwas, dann sind dafür die richtigen Sachen da schon drin und man muss sie sich nicht nochmal selber überlegen. Andere Sachen, die da schon drin sind, wo die Leute wahrscheinlich ein bisschen Kopf gekratzt haben, warum die nicht einfach direkt im Framework drin sind, sind so Dinge wie das Hamburger-Menü, das ja auch außerordentlich selten genutzt wurde. Aber solche Sachen, die halt schmerzlich auf der Plattform vermisst wurden, sind alle im UVP Community Toolkit drin und ich hoffe, entweder Sie kennen es schon oder Sie probieren es noch aus. Genau, da wir wissen, dass nicht viel Microsoft-Kommunikation zum UVP im Großen und Ganzen da war, haben wir uns gedacht, wir lassen ungefähr eine Viertelstunde, ja, passt einigermaßen, für Frage und Antwort so offen. Und wollten sozusagen den Spieß etwas umdrehen und Ihnen die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen.
Relativ am Anfang habe ich gesehen, haben Sie sich gerade vorhin gemeldet. Würde in der Tat Sinn machen, gebe ich Ihnen recht, ist aktuell aber leider Gottes noch nicht geplant. Aber ist ein Punkt, den die Product Unit bereits kennt und ich hoffe auch daran arbeitet. Sie halten sich aber noch ein bisschen bedeckt, ob es, bis wann es tatsächlich fertig wird.
Genau. Also wir müssen auch nicht nur zu den Themen sprechen, die wir jetzt vorgestellt haben, sonst beantworten auch gerne andere Fragen. Das gibt es immer noch.
Das gibt es immer noch, ja. Ist im Prinzip eine Store-App, mit der man relativ einfache Use-Cases abbilden kann, sprich relativ leichte Applikationen bauen kann. Wenn man zum Beispiel nur auf eine SharePoint-Seite zugreifen will, dort zum Beispiel irgendwie Tabellen herunterziehen will, um die irgendwie zu visualisieren, aber nicht wirklich entweder Lust hat, selber was zu programmieren oder auch nicht die Fähigkeiten hat, selber was zu programmieren, dann eignet sich natürlich Project Siena, denn es liefert sowas wie ein fertiges Application Framework, wo ich relativ rudimentäre APIs, aber mit sehr vielen Konnektoren zusammen verbinden kann, um eben Daten zu visualisieren, relativ schnell eine Applikation zum Laufen zu bekommen. Das kann auch Universal Apps wahrscheinlich dann mittlerweile. Das ist eine Universal App und im Endeffekt führt man darin eigene Framework-Applikationen aus.
Genau. Dahinter war noch eine Frage.
Das ist im Store verfügbar. Also Flighting ist mittlerweile im Store verfügbar, kann man einfach einschalten, fertig, läuft.
Genau, habe ich auch schon gemacht. Funktioniert gut.
Wenn Sie komplette Kundenlisten zum Beispiel importieren wollen und nicht einzeln die Kunden eintippen, CSV-File damit ablegen, kann man das komplette CSV-File importieren mit allen E-Mail-Adressen und dann werden die direkt freigeschalten für den Flight.
Also die Frage war, ob für Flights auch Microsoft-IDs drin sein müssen. Ja, das ist Microsoft-IDs, aber wenn wir über Azure AD oder Ähnliches reden, dann sind wir eher im Store-for-Business-Part und andere Sideloading-Aktivitäten. Ich glaube, da gibt es andere Möglichkeiten, um das besser zu machen und da würde ich dann einfach grob auf Hockey-App verweisen, sozusagen, um das Ganze zu machen. Das ist wahrscheinlich die bessere Lösung als der Public Store.
Weitere Fragen?
Nicht mehr. Ist auch schon spät und hier ist wenig Sauerstoff im Raum. Gut. Ansonsten, ich gehe einfach nochmal, die viele Dankfolie müssen sich einfach denken, beziehungsweise vielen Dank, dass Sie hier waren. Aber ich gehe nochmal zurück, weil da stehen unsere E-Mail-Adressen. Das heißt, wenn Fragen zu Universal-Entwicklung aufkommen oder Ähnliches, dann sind wir beide die Ansprechpartner für Sie und schicken Sie uns ruhig eine Mail vorbei. Wir helfen Ihnen gerne, wenn es zu irgendwelchen Problemen kommt. Und dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß. Ich glaube, es ist noch eine große Session unten.
Genau, im Raum 1, wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall euch vielen, vielen Dank für den Vortrag. Danke, dass ihr so gnädig mit uns wart und hier die Session ein bisschen früher beendet habt. So können wir alle ein bisschen rausgehen und ein bisschen Luft atmen. Danke euch. und euch einen schönen Feierabend. Also ihr seid später beim Get-Together natürlich auch dabei.
Wir sind
und
auch da, ja.
Könnt ihr die beiden auch nochmal persönlich sprechen. Danke euch. Wir sehen uns morgen wieder um 10.45 Uhr.